Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche habe ich im Kindergottesdienst mit den Kids über die Heiligkeit Gottes nachgedacht. Gerade für die Kinder, aber ich denke auch für viele Menschen in der heutigen Zeit ist dieses Bild von einem heiligen Gott, vor dem man womöglich sogar Angst hat, der so mächtig und gewaltig ist, dass man vor ihm Angst haben muss, eher fremd. Für das Volk Israel war diese Vorstellung oder war dieser Gott aber Realität. Es war ihnen lieber, dass nur Mose mit Gott sprechen geht, als dass sie ihm selber begegnen. Sie haben Angst gehabt. Wir suchen und fragen dafür sehr stark nach einem Gott, dem wir begegnen können. Einem persönlichen Gott. Jesus als Mensch gewordener Gott kommt uns da sehr nah und das Gottesbild hat sich natürlich schon zu Zeiten Jesu, als er ihnen begegnet ist und danach stark verändert. Aber auch durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte danach hat sich dieses Gottesbild immer weiter verändert und anders geprägt. Der Mensch gewordene Gott und der leidende Jesus sind uns, oder ich muss sagen, von mir persönlich sehr vertraute Bilder. Dass Gott ein Gott ist, der Leid Entschuldigung, das hat mich gerade irritiert. Dass Gott ein Gott ist, der Leid kennt und versteht, der es selbst erlebt hat und mitleidet, ist vielen von uns so selbstverständlich und nah und auch tröstend, dass manchmal gar nicht auffällt, wie herausfordernd dieses Gottesbild zugleich sein kann. Da ist ein allmächtiger Gott, der leidet, der Angst hat, der verhöhnt, gefoltert und schließlich sogar hingerichtet wird. Und das, ohne dass die Übeltäter gerecht oder wenigstens ermahnt werden. Kann Jesus wirklich ganz Gott gewesen sein? Wenn er in seinen schlimmsten Stunden ohne seine Freunde und Jünger ans Kreuz gehen muss und dort schließlich auch noch von Gott verlassen wird? Kann der Mann, der erniedrigt und entblößt, einen qualvollen Tod stirbt, wahrhaftig Gott gewesen sein? Ich glaube, es ist ganz natürlich und in Gott selbst begründet, dass ganz viele verschiedene Gottesbilder in uns schlummern. Und ja, wir glauben auch an den heiligen Gott. Ich denke, vor allem geht uns das dabei, wenn wir singen oder wenn wir Lobpreis machen, wenn wir an Gott als Schöpfer oder als souveränen Herr über alle Welt denken und uns da, ihn da vor Augen haben. Und so beten wir ihn ja auch oft an, im Lobpreis, mit Worten oder wenn wir jetzt im Frühling, jetzt wird es gerade wieder kälter, aber wenn die Sonne so rauskommt und wir merken, wir strecken uns der Sonne manchmal richtig entgegen und bestaunen die Schöpfung, wie gerade alles wieder anfängt zu blühen und merken, wie das auch unser Herz berührt. Da sind wir überwältigt von der Größe und Macht und der Schönheit Gottes. Ich bin auch überzeugt davon, dass Gott heute noch Wunder tut, dass er Menschen heilt, dass er schützt und bewahrt, dass er Lebenswege führt und auch lenkt und auch, dass er politisch eingreifen kann. Und gleichzeitig merke ich, dass es total schwer ist, diesen Gott oder diese verschiedenen Gottesbilder oft übereinander zu bringen. Vor allem, wenn das, was wir eigentlich von Gott erhoffen, was wir glauben, was Gott alles kann, was er könnte, wenn das nicht eintrifft. Im Angesicht von Leid, Hunger und Tod, von Krieg, Gewalt und Missbrauch, von Unfällen und persönlichen Schicksalsschlägen ist es herausfordernd, an einen machtvollen, liebenden Gott zu glauben. Der allmächtige Gott, der Herrscher und Schöpfer dieser Welt, ist aber der gleiche Gott, der in Gethsemane betet und wenige Stunden später am Kreuz stirbt. Und diese Spannung, diese Herausforderung treibt die Frage von so vielen Menschen nach dem Warum des Leides auf die Spitze, indem man wirklich sagen kann, kann das wirklich Gott sein? Kann das Gott sein? der so leidet? Ich mache euch Mut, euch auf diese Frage wirklich mal einzulassen, weil ich merke auch selber in mir, das ist so ein vertrautes Bild. Und wir kennen Jesus so. Und wir schätzen das auch, dieses Gottesbild. Wir schätzen das so stark, dass Gott mit uns mitleidet, dass wir das manchmal so verinnerlicht haben, dass wir gar nicht mehr merken, wie skurril das tatsächlich für viele andere Menschen wirkt. Ein Gott, ja Gott, der alles kann, hängt am Kreuz und stirbt. Ich möchte uns diese Bibelstellen einmal vom Kreuz und vorher einmal noch von diesem Leidenden und diesem Flehenden Gott vorlesen und möchte uns Mut machen, diese Spannung auszuhalten und zu vertrauen und zu glauben, dass das wirklich Gott ist. Ich lese zunächst aus, habe ich es jetzt schon weitergeschaltet? Jetzt macht ihr doch alles, ne? Ach, der Uwe passt so gut auf, ich lege die Fernbedienung weg. Genau, ich lese aus Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Eine Bibelstelle, die man sich total super merken kann, diese 26, 36, 46. Könnt ihr euch auch merken, weil sie eine sehr bewegende Stelle ist. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zurück zu den Jüngern und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Jesus wurde sehr traurig und Angst überfiel ihn. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass seine Seele bis in den Tod betrübt ist. Die Basisbibel, aus der ich gerade gelesen habe, übersetzt es mit, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Er ist innerlich so unendlich traurig und besorgt vor dem, was vor ihm liegt, dass es nicht mehr zu steigern ist. Bis in den Tod ist meine Seele bedrückt. Ich kann nicht mehr. Jesus kann nicht mehr. Er ist am Ende seiner Kräfte und Kapazitäten. Er wirft sich zu Boden und fleht Gott an. In Anlehnung an das Vaterunser betet Jesus zu seinem Vater und er spricht damit das Vaterherz an, das doch sein Kind beschützen will. Jesus macht deutlich, dass der Weg, der vor ihm liegt, nicht seinem Willen entspricht. Obwohl er weiß, dass es Gottes Wille ist, Gottes Weg für ihn. Und er fleht darum, er bittet, er bettelt, dass Gott sein Herz erweichen lässt und zugleich will er sich aber Gottes Willen unterordnen. Er fügt sich dem Weg gehorsam. Ganz schön herausfordernd, unseren souveränen Gott so verzweifelt zu sehen. ganz schön schwer, Gott eigentlich, muss man sich das mal vorstellen, so zerrissen zu sehen. Jesu Wille als Gott und Mensch steht der Wille Gottes des Vaters gegenüber. Er sagt es hier selber, ich will das nicht und gleichzeitig ist es dein Wille. Und ich glaube, in Gott, dem Vater, war diese innere Zerrissenheit genauso zu spüren. Denn wer will, wer kann als liebender Vater seinen Sohn hergeben und ihn in die Hände der Menschen übergeben? Wer kann das? Ich weiß nicht, ob diesen Film, oder ich vermute, einige von euch kennen diesen Film auch, den Spielfilm Die Passion Christi. Dieser Film zeigt die letzten Lebensstunden von Jesus. Ich habe den Film vor vielen Jahren einmal gesehen. Und ich weiß, dass viele Menschen den auch gar nicht geguckt haben, weil sie gesagt haben, das ist mir viel zu viel Gewalt. Ich kann das gar nicht gucken. Ich kann mir das nicht mit anschauen. Dieser Film betont oder zeigt einfach die letzten Lebensstunden von Jesus, wie er verraten wurde und dann gekreuzigt wurde und macht das auf sehr schonungslose Art und Weise. Wirklich brutal. Die Folter, der Spott, das Leid, dem Jesus durch die Gerichtsverhandlungen, durch den jüdischen Rat und Pilatus, sowie durch die Misshandlungen durch Militärs und Verachtung der Umstehenden auf dem Weg bis ans Kreuz ausgesetzt war. Das wird wirklich schonungslos und anschaulich in diesem Film dargestellt. Diese Menschenverachtung ist schwer auszuhalten, schwer anzuschauen. Und es ist mehr als herausfordernd, sich Jesus so vorzustellen. Aber schon als Jugendliche, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, so schlimm das auch war, sich das fand ich anzugucken, habe ich gedacht, das war nicht alles. Mir hat in diesem Film sehr viel gefehlt. Das war nicht alles. Dass vor knapp 2000 Jahren brutale Soldaten und Passanten sich über einen unschuldigen Menschen hergemacht haben, ihn ausgezogen, bespuckt, ausgepeitscht und verlacht haben, das ist grausam. Das ist brutal. Aber wenn wir uns umgucken auf den Straßen in den verschiedenen Ländern, das passiert immer wieder. Auch heute. Das ist immer noch brutal und das ist ekelhaft und das möchte ich mir nicht anschauen. Aber das ist nicht alles, was an diesem Tag vor 2000 Jahren passiert ist. Es kommt nicht darauf an, ob es noch brutalere Foltermethoden oder Hinrichtungsmöglichkeiten gibt oder gab. Denn ja, das müssen wir sagen, die gibt es. Das hätte noch viel schlimmer aussehen können. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns das angucken. Aber was ist hier an diesem Tag passiert? Entscheidend ist doch wirklich, dass das Jesus war, dass das Gott war, dem das passiert ist. Das kann man sich kaum vorstellen. Ein Gott, der sich ganz und gar in die Hände der Menschen begeben hat und sich damit dem Tod ausgeliefert hat. Und nach dem schmerzhaften, schmachvollen Weg bis zum Kreuz geht Jesu Weg ja weiter. Also es ist nicht nur Folter und Brutalität, sondern dann geht es bis in den Tod. Und ich lese uns die Verse 32 bis 50 aus Matthäus 27. Als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Kyrene. Sein Name war Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zur Stelle, die Golgatha hieß. Das bedeutet Schädelstätte. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon. Wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, der eine rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genau so machten es auch die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten, machten sich über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genau so verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen, lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut und starb. Jesus konnte nicht mehr. Er war zu schwach, um den Holzbalken, der sein Kreuz werden sollte, selbst auf den Berg zu schleppen. Und die Umstehenden machen sich die ganze Zeit über ihn lustig. Die Soldaten, die vorbeikommenden Passanten, die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten verhöhnen ihn, wie er so erbärmlich, kraftlos und ausgeliefert sein kann, wenn er doch eigentlich Gott ist. Diese Situation ist für sie der ultimative Beweis, dass es nicht Gott sein kann. Jesus unterliegt der Macht und Willkür der Menschen. Das kann nicht Gott sein. Und Jesus selbst fühlt sich ebenfalls von Gott verlassen. Er zitiert Psalm 22, in dem er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm geht noch weiter und endet in Zuversicht, Hoffnung und Dankbarkeit, weil Gott eben doch gehört hat und dabei war. Aber ob Jesus das schon wusste, ob er diese Zuversicht schon im Hinterkopf hatte, als er diesen Todesschrei ausgestoßen hat, wir können das nicht sagen. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er in diesem schwierigen Moment die Anwesenheit des Heiligen Geistes und Gott des Vaters schlicht und ernüchternd wirklich nicht mehr gespürt. Aber gleichzeitig betet und schreit er weiter zu seinem Gott. Er klammert sich mit seiner letzten Kraft an seinen Herrn. Mein Gott!" Und dass er das noch laut schreien konnte, ist physiologisch ein Wunder. Denn normalerweise sterben die Menschen am Kreuz dadurch, dass sie entkräften, dass sie ersticken und dass ihre Lunge abgedrückt wird. Zu einem letzten Schrei ist man rein körperlich nicht mehr in der Lage. Mit übermenschlicher Kraft wendet sich Jesus in seiner Verlassenheit also weiter an Gott. Und dann stirbt er. Was für ein Gott, der sein Leben hingibt, der sich auspeitschen und demütigen lässt. Was für ein Gott, der aus Liebe zu uns Menschen seinen eigenen Sohn, sich selbst opfert. Wir haben eben gelesen, wie die Menschen darauf reagierten, die unmittelbar dabei waren. Das kann kein Gott sein. Sie lachen Jesus in seinem Leiden aus und verspotten seine angebliche Göttlichkeit. Kein Gott liefert sich so den Menschen aus, lässt sich so demütigen. Und auch Jahre später sagt Paulus das nochmal ganz klar. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden einen Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Für die Menschen, die nicht an Gott glauben, ist es vollkommen unverständlich, dass ein Gott am Kreuz gestorben sein sollte. Es ist reine Dummheit in ihren Augen. Keiner, der die Macht dazu hätte, so ein Leid zu verhindern, würde sich dem freiwillig preisgeben und diese Demut und Schmach über sich ergehen lassen. In der frühen Kirche, also in der alten Kirche, war das Gebet in Gethsemane eine der schwierigsten Episoden. Oder auch die Szenen von der Kreuzigung wurden damals einfach ganz schnell immer mit der Auferstehung quasi übergangen. Dieses Bild vom leidenden Gott haben die Menschen damals nicht groß thematisiert, sagen wir mal so. Also das findet sich in der Literatur tatsächlich einfach so gut wie gar nicht. Das wird nicht erklärt, es wird nicht auf das, wie wir das heute kennen, dieser empathische Gott, der Leiden kennt, das wurde damals von den ersten Christen noch nicht so gesehen und verstanden. Das ist erst in der Reformation hat sich das geändert und gewandelt. Es ist ein bisschen so, als würden die Menschen sich tatsächlich auch ein Stück weit schämen, dass ihr Gott so einen Weg gegangen ist. Diese Schmach, dieses Leid, als würde sich das auf sie mit übertragen. Das lässt sich nicht zusammenbringen mit dem großartigen, wunderbaren Gott, den sie eigentlich haben. In frühen Schriften findet man zum Beispiel von dem Christenfeind Celsus oder auch Kaiser Julian das so beschrieben, dass Jesus sich selbst als nicht göttlich beweist, indem er so erbärmlich mit seinem Schicksal hadert und auf den Knien vor Gott jammert, dass er die Todesqual von ihnen nehmen soll. Und die damalige Kirche, der fiel es schwer, darauf etwas zu erwidern. Und es ist auch so, wenn man sich mal das anguckt, eine Definition von Gott, die ich im Internet gefunden habe, war, Gott ist ein unsterbliches, höheres Wesen. Wie kann er da am Kreuz sterben? Das geht gar nicht, per se nicht. Gott kann das nicht. Der Gott der Bibel hat aber gerade in Jesus, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen, damit ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der vielen anderen Religionen. Das gibt es nirgendwo nochmal. Ein Gott, der sich in die Hände der Menschen begibt und sein Leben bis in den Tod preisgibt. Das widerspricht der Vorstellung von einem allmächtigen Gott. Aber unser Gott hat das zusammengebracht. Er hat diese Spannung ausgehalten und er ist beides. Er ist dieser leidende Gott und gleichzeitig ein souveräner und ein mächtiger Herrscher. Man kann also fast sagen, dass wir Christen gegen alle Vernunft an so einen Gott glauben. Und wenn ich mich jetzt hier aber umgucke, sehe ich sehr viele vernünftige Menschen und reflektierte Menschen. Ich würde also nicht sagen gegen alle Vernunft, sondern entgegen vieler weltlicher Maßstäbe und Vorstellungen glauben wir genau an diesen Gott, der einen Weg der Demut und mit den Menschen gewählt hat. Mit den Menschen, nicht über sie herrschend und irgendwie sie leitend, sondern mit den Menschen. So geht Paulus' Feststellung im 1. Korintherbrief weiter. Christus ist Gottes Kraft und Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als alle Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Das hat schon direkt unterm Kreuz jemand erkannt. In Matthäus 27, Vers 54 lesen wir: Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchten sie sich sehr und sagten: Er war wirklich Gottes Sohn. Wenn man das hier bei Matthäus liest, dann könnte man denken, ja, die waren überwältigt von dieser Sonnenfinsternis, dann ein Erdbeben und dann ist im Tempel auch noch der Vorhang zerrissen. Das wissen die ja nicht, die vor dem Kreuz stehen. Die waren wahrscheinlich beeindruckt von dieser Größe und Macht, die Gott sich dann wieder gezeigt hat. Im Markus-Evangelium wird es aber ganz, ganz schlicht geschrieben. Da wird gesagt, der Hauptmann sah, wie Jesus starb und sagte: Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Es gibt also Menschen, in denen Gott das so anrührt, die das so verstehen, dass der Tod Jesu gerade nicht der Beweis dafür ist, dass es Gott nicht gibt, sondern gerade der Beweis dafür, dass es Gott gibt, und zwar auf eine ganz andere Art, als sich Menschen Gott bisher vorgestellt hat. In dieser Schwachheit, in diesem Leid beweist sich Gott auf eine ganz neue Art und Weise. als wie Menschen das bisher kannten. Nicht sich freiwillig klein zu machen, ist keine Schwäche, sondern es ist eine unermessliche Stärke. Und genau hier liegt der Wendepunkt, den die meisten Menschen oder die meisten Leute nicht erkennen und verstehen. Nur durch den Tod Jesu konnte Gott den Tod besiegen und ihn letztendlich überwinden. Nur weil Jesus wirklich ganz am Ende seiner Kräfte war, weil er wirklich gestorben ist und den Tod auf dem ersten Blick hat gewinnen lassen, konnte er ihn letztendlich auch wirklich überwinden, vollständig überwinden und ihm seine Macht über alle Menschen nehmen. Weil Jesus den Tod besiegt hat, nachdem dieser schon die Überhand hatte, konnte er ihn vollständig überwinden und das nicht nur für sich, sondern auch für uns. Das ist der zweite Wendepunkt, der mir in dem Film Die Passion sehr gefehlt hat. Jesus ist nicht nur gestorben, um sich und für sich den Tod zu überwinden, sondern um für uns Menschen den Sieg zu erzielen. Und er ist auch nicht gestorben, weil die Menschen damals so brutal waren, sondern weil das Gottes Plan war. Jesus ist nicht nur gestorben, weil er und seine Lehren damals einigen Menschen nicht in den Kram passten, sondern weil Gott einen Weg für uns Menschen gesucht hat, wie wir aus unserer Schuld und unseren Verstrickungen heraus können. Für uns hat Jesus so gelitten. Nochmal ein sehr großer, herausfordernder Punkt. Für uns, für jeden Einzelnen, für dich und mich hat sich Jesus geopfert. Für uns musste er leiden und sterben, um uns von unserer Schuld und unserer Trennung von Gott zu befreien. Um die Trennung zu überwinden und für unsere Sünden zu bezahlen. Um uns seine Liebe zu beweisen, hat er sich ganz für uns hingegeben. Dafür hat Gott seinen Sohn geopfert. Weil Jesus für uns gestorben ist, können auch wir den Tod überwinden und bekommen ewiges Leben geschenkt. Weil wir wissen, dass unser Gott gelitten hat, verzweifelt war und sich verlassen gefühlt hat, dürfen wir Trost und Kraft daraus schöpfen, wenn es uns genauso geht. Es ist tröstend zu wissen, dass da jemand mitfühlt und an unserer Seite ist. Dass wir niemals allein sein werden, selbst wenn wir am Ende unserer Kräfte sind und auch dann, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen. Sich selbst zurücknehmen, in Demut all die Verschmähungen und Unterdrückungen zu ertragen, braucht mehr Kraft und Stärke, als mit Macht zu regieren und zu herrschen. Gott wählt einen sehr unkonventionellen Weg, der zugleich der Weg der Liebe ist. Wie wir in der Predigtreihe zum herausfordernden Jesus und auch an anderen Kontexten immer wieder gehört haben, Gott kehrt hier die Maßstäbe um, und zwar wirklich auf eine so radikale Art und Weise, wie es das in der ganzen Weltgeschichte noch nicht gegeben hat. Ein Gott, der sich hineingibt, der ins Leid kommt, der selber leidet. Der barmherzige Gott setzt nicht mit Macht sein Recht durch, sondern er wählt den Weg der Liebe, der Demut und der Opferbereitschaft. Jesus wird uns darin zum Vorbild, auch wenn es kein leichter Weg ist, sondern uns als Christinnen und Christen immer wieder sehr herausfordern kann. So wie Jesus durch sein Leid und seine Schwachheit den stärksten Feind besiegt hat, können auch wir durch Demut und Machtverzicht Stärke beweisen. Und da, wo wir wirklich nicht mehr können, kann Gottes Kraft uns weitertragen und uns Trost und Stärke geben. Amen.